Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Zu einer ganz besonderen und wegweisenden Folge, die die Zukunft dieses Podcasts für immer verändern wird. Aber dazu später mehr. Mein Name ist David Hilmer und ich möchte herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. 2018 habe ich Hello Agile gegründet. Wir helfen Menschen und Organisationen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt. Und in diesem Podcast will ich das Thema aus allen Winkeln beleuchten. Heute nehmen wir hier vor Ort in Wiesbaden zu viert auf und das ist eine Premiere. An meiner Seite heute sind Hanna Nagel. Sie verantwortet bei uns das Thema OKR. Kim Berger, sie verantwortet das Thema Scrum und agiles Arbeiten. Konstantin Eckert, der sich um das Thema Lego Serious Play kümmert. Und ich. Alle waren schon mal hier im Podcast zu Gast. Jetzt sind sie alle zusammen hier und wir knüpfen uns zwei Dinge vor. Einmal das neue Konzept von diesem Podcast, in dem die drei und noch andere in Zukunft häufiger auftauchen werden, dazu später mehr. Und zum anderen gute Arbeit und Zusammenarbeit. Wir tauschen uns aus, was gute oder schlechte Zusammenarbeit mit einem macht, wie uns die Art der Arbeit prägt, was nervt, was motiviert und was andere Aha-Momente sind. Ganz persönlich wird's und damit legen wir jetzt los. Ach, guck mal. Und das Cover ist genau im richtigen Moment, die Covermelodie ist genau zum richtigen Moment aus. Das gab's auch noch nie. Also Leute, schön, dass ihr alle da seid. Hallo.
Hello. Hello.
Hi. Und nochmal Ton an. Jetzt. Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
Hello. Hello.
Hi.
Also, wir müssen das ein bisschen sortieren. Hanna, sag mal Hallo.
Hi.
Du verantwortest OKR bei uns.
Exakt.
Genau, diese Stimme sollte man sich merken. Kim, sag mal Hallo.
Hallo.
Aha. Sag nochmal, was machst du hier?
Ich verantworte das Thema Scrum und agiles Arbeiten bei Hello Agile.
Und Konstantin?
Hallo, ich mache LSP, Lego Serious Play bei Hello Agile.
Und ich bin der David. Also vier Stimmen, die habt ihr euch jetzt hoffentlich ein bisschen gemerkt, aber falls nicht, dann wird das noch im Rahmen dieser Folge passieren. Es gibt einen kleinen Check-in, den ich gerne mit euch machen würde. Und zwar die Frage, was war dein erster Job? Und was hast du da über Arbeit gelernt? Wir fangen mal an mit Konstantin.
Ja, mein erster richtiger Job war nach der Schule damals noch Zivildienst. Und den habe ich abgeleistet in der Werkstatt für behinderte Menschen in Schweinfurt. Und was ich da auf alle Fälle über Arbeit gelernt habe, ist, dass Arbeit sinnvoll sein kann, dass man jeden Tag zur Arbeit gehen kann und weiß, okay, ich weiß, warum ich es mache und dass es gut ist. Und dass Arbeit auch Spaß macht. Das habe ich auch gelernt oder lernen dürfen.
Sehr cool. Kim?
Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht im Möbelhaus nach der Schule. Also ich wollte nicht studieren. Ich habe gedacht, jetzt geht's ans Geld verdienen. Und genau da habe ich visuelles Marketing gelernt. Also alle Marketingmaßnahmen umzusetzen, die man quasi in so einem Möbelhaus umsetzen muss. Und ja, was ich da übers Arbeiten gelernt habe, waren diverse Dinge. Tatsächlich einerseits, dass so körperlich sehr anstrengende Arbeit vielleicht nicht das ist, was ich die nächsten 40 Jahre lang machen möchte, weil auf so 40.000 Quadratmetern Möbelhaus jeden Tag seine 14.000 Schritte mindestens abzurocken und dann noch irgendwie Lampen aufhängen und so und tapezieren, streichen, das hat irgendwie Spaß gemacht, aber war mir auf Dauer zu anstrengend. Und das war ein kleines Team, wir waren so, glaube ich, 10 Leute oder so. Und da hat die Zusammenarbeit tatsächlich mäßig gut funktioniert. Und da ja, habe ich gelernt, dass man ja, viel Kommunikation im Team braucht und wenig Kommunikation hintenrum funktionieren sollte, weil das war für mich nicht so angenehm damals als Berufseinsteigerin.
In welchem Möbelhaus war das?
Mannmobilia. Ich meine jetzt hier nicht. Es gibt noch ganz viele andere Möbelhäuser natürlich.
Also so viele Leute hören auch den Podcast nicht, dass Mannmobilia jetzt irgendwie auch nur eine Couch mehr verkaufen würde. Aber gut zu wissen. Okay, okay. Ja. Hanna, sag doch mal, was war dein erster Job und was hast du da über Arbeit gelernt?
Mein erster Job war, glaube ich, mein technisches Praktikum, was ich irgendwann am Anfang des Studiums gemacht habe. Da habe ich CAD-Modelle kreiert und dann an Fräsmaschinen geschickt und gefräst. Ich habe richtig technisch ja, konstruiert und wir haben dann, wir haben quasi Werkzeuge, nannte man das, gefräst, um dann mit Plastik da reinzuspritzen und ich sag mal, ja, kleine Modelle von Sachen, die jetzt noch nicht in Masse produziert werden, halt nur so 5000 Stück oder so herzustellen und zu testen, ob man das so spritzen kann und so. Genau, also Spritzgussverfahren und da saß ich eigentlich am Computer, hab die Fräsmaschinen angesteuert und ich habe da gelernt, dass ich mich ganz gut behaupten kann in einem komplett mit Männern besetzten Umfeld, ehrlich gesagt. Das war ganz witzig.
Gibt es eigentlich diese CAD-Verfahren noch, jetzt wo es 3D-Drucker gibt? Da kann man auch alles viel günstiger mit 3D-Druckern machen. Weißt du das?
Ich glaube, dass man tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, ob man Metall drucken kann, weil du brauchst ja natürlich für Spritzgussverfahren, brauchst du ein Werkzeug, ein Material, was hart genug und die Hitze aushält. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich denke, dass sie es auf jeden Fall noch machen. Also okay. Es gibt das Unternehmen auf jeden Fall noch.
Okay, okay. Ja, mein erster Job war ähnliche Motivation wie bei dir, Kim. Ich wollte vor allen Dingen nach der Schule Geld verdienen, weil ich Bock hatte oder weil ich überhaupt keinen Bock hatte auf Abi, überhaupt keinen Bock auf Studium. Und deswegen habe ich mich überall beworben und wurde genommen beim damals staatlich-chemischen Untersuchungsamt Hessen, Standort Wiesbaden. Und hatte eine Ausbildung als Chemielaborant durchgezogen. Durchgezogen, weil meine Mutter immer gesagt hat, David, du musst das unter allen Umständen durchziehen, damit du mal was hast, falls alle Stricke reißen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgezogen, weil es war das Schlimmste an Arbeit, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Mit das Schlimmste. Denn, was habe ich gelernt über Arbeit? Dass sich Zeit bei Tätigkeiten, die nicht sinnerfüllend sind und langweilig sind, sehr, sehr stark dehnen kann. Also ich glaube, diese 3,5 Jahre fühlen sich so lang an wie der Rest meines Lebens. Also es ist wirklich ein Amt gewesen. Amt. Ne? Also da gab es auch einfach Tage, wo man einfach nichts zu tun hatte. Nichts, wo man sich und seinen Gedanken überlassen wurde. und man musste da immer so Praktika machen in den verschiedenen Laboren. Und da war ein Labor schlimmer als das andere, wirklich. Also man kann sich das nicht vorstellen, wie in ja, also wie dort, und damit will ich jetzt natürlich nicht jedes Amt irgendwie brandmarken, aber wie dort gearbeitet wurde, das ist wirklich wie im Klischee. Also da kommen die Leute teilweise nur zum Kaffee trinken und reden und dann gehen sie wieder nach Hause und machen Feierabend.
Ist das dein Beispiel für, da hast du gemerkt, so will ich später mal nicht arbeiten oder gab es da noch einen anderen Moment?
Also tatsächlich gab es zwei Momente. Einmal diesen Moment und damals hatte mich meine Ex-Freundin dazu gedrungen, könnte man sagen. David, dann geh doch zur Bundeswehr. Weil damals war noch Wehrpflicht und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen oder hab dann dem Kreiswehrersatzamt geschrieben, hallo, ich wurde noch nicht gemustert, könnte man das irgendwie in Angriff nehmen? Und dann zwei Tage später, zack, direkt Termin, dann wurde ich gemustert und dann kam auch nicht so lange später der Einberufungsbescheid. Also 2 Monate nach meiner Ausbildung, die so langweilig war wie nichts anderes, stand ich dann da und wurde angeschrien. Weil ich nach dem Weg gefragt habe in der Kaserne, ne, wo muss ich denn eigentlich hin? Und also da war eine ganz andere Sprache. Und da habe ich, glaube ich, noch mehr gemerkt, wie ich nicht arbeiten will, weil es sehr, sehr, sehr streng hierarchisch war, weil es sehr respektlos war und teilweise auch nicht würdig, nicht menschenwürdig. Also ich kann mich noch an eine Situation sehr gut erinnern. Wir mussten das deutsche Sportabzeichen machen. Das war vom Kompaniechef vorgegeben. Und dann habe ich trainiert, weil ich das auch selber machen wollte, um es mir so ein bisschen zu beweisen. Und die schwierigste Disziplin war für mich das Laufen. Und da war der 1000-Meter-Lauf stand an. Und 1000 Meter, ne, da muss man 2,5 Mal um so eine rote Tatanbahn rennen. Und in der Mitte von dieser Bahn war mein direkter Vorgesetzter, der Oberfeldwebel Neurohr. Und ich bin gelaufen, gerannt, als ob es keinen Morgen gäbe. Und er steht in der Mitte und schreit mich an. Hilme, bleib steh, du fette Sau. Das schaffst du eh nicht. Mit so einem Dialekt, so einem Pfälzer Dialekt. Und jede Runde hat er mich wirklich angeschrien, dass ich doch endlich aufhören soll. Und dann waren die 1000 Meter zu Ende und ich bin fast zusammengeklappt, weil ich wirklich, also bin gerannt ohne Ende und wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und danach bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, Herr Oberfeldwebel, warum haben Sie mich denn so angeschrien? Naja, sei die beste Art, Menschen zu motivieren. So motiviert man Menschen, sagte er dann, allen Ernstes zu mir. Mehr oder weniger waren so halt die 4 Jahre und das, was ich halt an Führung dort erleben durfte. Und das ist, mir war die ganze Zeit klar, so will ich nicht arbeiten. Und deswegen war ich auch damals so empfänglich für das ganze Thema agiles Arbeiten, New Work, dass es auch was anderes gibt. Das kannte ich halt vorher nicht. Mhm. Und ja.
Habt ihr denn noch irgendwie Momente, wo ihr gesagt habt, das ist für mich definitiv das Erlebnis, so möchte ich nicht arbeiten später?
Ja, absolut. Ich habe ja schon kurz vor meinem Zivildienst erzählt, dann habe ich studiert. Und als ich mit dem Studium fertig war und überlegt habe, ob ich promovieren will, eine Doktorarbeit schreiben, habe ich überlegt, eigentlich war es ziemlich gut mit dem Zivildienst zwischen Schule und Studium als so eine Zwischenphase, mal ganz rauszukommen und für sich selber so rauszufinden, ist der Weg, den ich einschlagen will danach, der richtige. Und deswegen habe ich das so ein bisschen nachgebildet, indem ich komme aus dem Landkreis Schweinfurt, ganz viel Industrie da vor Ort. Und ich habe meinen Zivildienst so ein bisschen nachgebildet, indem ich gesagt habe, okay, nach dem Studium gehst du jetzt mal ein halbes Jahr in die Fabrik, in die Produktion, wirklich in drei Schichten, ein halbes Jahr. Wir haben da so befristete Verträge gemacht, war gar nicht so leicht da reinzukommen. Die ganzen Jungs, die Maler und so, die da sonst waren, die froh waren, weg vom nassen Gerüst im Winter zu sein, die so ein bisschen gehofft haben, vielleicht auch übernommen zu werden in Tarifverhältnisse, ein eigentlich angenehmes Leben da in der Fabrik. Und ich kam da in die Intralogistik von so einer Produktion. Das heißt, wir haben die Teile an die Bänder gebracht. Und wir waren wirklich die unterste Kaste in dieser Fabrikhalle. Die einzigen, die nicht nach Akkord bezahlt wurden, aber als erstes auf den Deckel bekommen haben, wenn die Teile nicht an der Maschine waren. Und es war systemisch schon, war da schon einiges im Argen gelegen. Da war ein richtig toxisches Umfeld. Da gab es einen Meister, den hat man nie gesehen, einen Schichtführer, der war eigentlich nicht da. Und dann gab es irgendwie so ein, ja, keine Ahnung, was das für ein Vorgesetzter war. Und er hat wirklich versucht, die Leute gegeneinander auszuspielen und hat mit Positionen gewunken, die es gar nicht gab. Also wenn man das System einigermaßen kannte, dann wusste man genau, du wirst hier nicht übernommen. Das ist nicht vorgesehen. Du bist nach einem halben Jahr oder wenn du Glück hast, nach einem Jahr weg. Und trotzdem hat er einem vorgegaukelt, man wird vielleicht übernommen, wenn man sich besonders reinhängt. Und wenn man doch wieder am Wochenende arbeitet oder am Feiertag, gut, es wurde tariflich alles bezahlt, hat man gutes Geld verdient. Aber das Miteinander war echt unter aller Kanone. In der Schicht selber nur Männer. Ich glaube, irgendwie aus tariflichen Gründen durften da keine Frauen arbeiten, weil man da über 9 Kilo heben musste regelmäßig oder so. Irgendwie so eine Regelung gab es da. Jedenfalls auf 3 Schichten waren da nur Männer. Und Homophobie, Sexismus, Rassismus vom Schlimmsten. Also die Pausenräume oder die Pausen waren echt nicht angenehm für jemanden, der einigermaßen was in der Schüssel hatte. Und ich dachte mir, Männer, warum macht ihr euch das Leben so schwer gegenseitig? Und es gab eine kleine Kaste, eine kleine Gruppe in den Schichten, die waren festangestellt. Die mussten immer wieder den gleichen Scheiß wieder neu beibringen. Und der Rest war nur durchlaufendes Material. Und ich erinnere mich da richtig gut dran, wie dann der Vorgesetzte dann mal Druck auf mich ausüben wollte, indem er mir mit was winkte, was ich gar nicht wollte, nämlich die Verlängerung auf ein ganzes Jahr. Ich wusste ganz genau, ich bin hier eh nur ein halbes Jahr und dann habe ich genug Geld verdient und dann, im Übrigen, Klammer auf, dann weiß ich, ich will promovieren, weil so will ich nicht mehr arbeiten, Klammer zu. Und dann saß ich ihm nur schulterzuckend gegenüber und sagte, nö, ich bleib gar nicht ein halbes Jahr und übrigens, ich habe noch Resturlaub, in 2 Wochen bin ich hier weg. Und da fiel ihm die Kinnlade auf den Tisch und das war mein großer Erfolgsmoment, aber ich wusste dann, also so willst du nicht mehr arbeiten.
Habt ihr denn irgendwas über Zusammenarbeit gelernt? Also wenn, so in der Produktionshalle, wo man so ausgenutzt wird oder auch jetzt zum Beispiel im Wehrdienst, habt ihr da irgendein Bild von Zusammenarbeit, von Teamarbeit?
Also ex negativo, würde ich fast sagen. Ich dachte mir, also es gab natürlich schon Momente, ne? Das ist ganz normal, wenn Menschen zusammen sind und auch wenn das Umfeld toxisch ist, dass es dann gute Momente gibt. Und immer wenn mich einer an die Hand genommen hat und gesagt hat, Junge, mach mal so, ne? Dann ist einfacher oder jetzt machen wir mal langsamer, jetzt nachher wird es schon noch hart genug oder so. So kleine Momente, wo ich dann wusste, okay, wenn man ein bisschen zusammenhält und sich ein bisschen gegenseitig stützt, dann hat man einfach ein viel besseres Leben. Und es war auch der Moment, wo es Klick gemacht hat bei mir im Kopf, wo ich gesagt habe, warum macht ihr euch gegenseitig so schwer? Das ist irre. Ihr könntet hier ein gutes Leben führen, wenn ihr euch nicht gegenseitig so das Leben schwer machen würdet. Und vielleicht dann die Erkenntnis, es geht nur zusammen und wenn man irgendwie sich gegenseitig stützt.
Okay. Also bei der Bundeswehr war das der Begriff Kameradschaft, den man irgendwie schwer erklären kann. Also die Leute haben immer gesagt, ja, das muss man erleben, das kann man so nicht sagen. Und im Grunde ist Kameradschaft das Gefühl, was man entwickelt, wenn man zusammen in der Scheiße steckt. So, bei den ganzen Übungen und sowas, da ist man dann halt auch sehr lang wach, muss sehr viel Arbeit machen, auf die man halt überhaupt keinen Bock hat. Also keine Ahnung, ich war Panzerfahrer. Und ne, dann fährt man irgendwie fährt man in irgendein Waldstück und muss dann halt auf 20 Meter die Kettenabdrücke mit einer Schaufel verdecken, weil man das halt im Ernstfall auch machen müsste. Und dann muss man halt zum Beispiel, keine Ahnung, 2 Stunden am Maschinengewehr stehen, bei Wind und Wetter. Und man steht da einfach und weiß genau, hier wird nichts passieren, weil es ist eine Übung und die Übungen sind nicht so aufgebaut, dass da Action ist, dass man so ein bisschen sich fühlt wie, keine Ahnung,
Rambo
oder beim Paintball-Schießen oder so. Nee, das ist einfach Übung. Also da wird halt irgendwann mal mit dem Panzer geschossen und das wird geübt, aber ansonsten halt nichts. Dann weißt du, dass okay, ich muss um 2 Uhr, heute Nacht werde ich geweckt und muss von 2 bis 4 Uhr an diesem Maschinengewehr stehen und ins Dunkel gucken und es ist saukalt. Und solche Situationen schweißen natürlich einen zusammen. Und ich bin auch mit vielen von meiner Dienstgradgruppe, das war auch unterste Kaste, die Mannschafter, wir sind bis heute befreundet. Wir treffen uns 2-mal im Jahr und haben eine gute Zeit. Man merkt natürlich, dass die Leute sich unterschiedlich entwickeln. Aber dieses Kameradschaftsgefühl, dass man war mal zusammen mit der Scheiße und das schweißt sehr zusammen, das hat mir schon den Begriff der Zusammenarbeit irgendwie näher gebracht. Und vielleicht sind Teile davon auch irgendwie Dinge, die ich mitgenommen habe zu Hello Agile. Bei mir ist es halt auch extrem wichtig, dass wir hier uns nicht nur auf einer Arbeitsebene begegnen, sondern dass wir ein Stück deeper gehen. Dass wir nicht sagen, so jetzt fällt der Hammer, ich gehe nach Hause und erzähle nichts von zu Hause und das ist alles privat, sondern dass man halt miteinander irgendwie unseren Fun Day macht und Sachen erlebt, dass wir irgendwie nach Kapstadt fliegen und da irgendwie zusammen Dinge verbringen, dass wir unseren Check-in, Montagmorgen, dass wir also, dass Arbeit nicht nur Arbeit ist, sondern mehr.
Und falls die Kunden die Scheißsituationen nicht kreieren, machen wir es halt selber, weil das verstehen wir unter New Work.
Nein.
Natürlich nicht. Das ist ja total spannend. Kim, ich habe dich ganz übergangen. Wolltest du auch noch was erzählen?
Nee, tatsächlich würde mich interessieren, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, bei Hello Agile ist das, hast du das auch mitgenommen, so als ein, sag ich mal, Negativbeispiel? Gab es dann aber irgendwie vielleicht ein Vorbild oder irgendjemanden, den du dann getroffen hast, entweder bei der Bundeswehr oder in der Zeit danach, wo du gesagt hast, naja, das hat mich jetzt so geprägt, dass ich das in die Richtung eher entwickeln möchte?
Also das ist super interessant, weil jetzt sprechen wir über das Thema Führung und Führung habe ich eigentlich in meinem beruflichen Leben und ich habe viel gemacht, ich war in unterschiedlichsten Unternehmen und Positionen und gute Führung habe ich, das kann ich an 2-3 Fingern abzählen, wie oft ich das erlebt habe und aber erst als ich gute Führung einmal erlebt habe, habe ich gemerkt, was das auslöst in einem, was das bringt. Und was schlechte Führung auch wiederum irgendwie bringt. Also ich weiß noch, ich war damals als Freelancer bei einer Agentur in Frankfurt. Eigentlich war ich Projektmanager, aber die brauchten irgendwie für einen Automobilhersteller, der Sponsor auf so Rheinturnieren war, brauchten jemanden, der halt irgendwie mit der Kamera da rumläuft und das aufnimmt. Da habe ich gesagt, ja, okay, also mache ich. Und dann bin ich halt durch Deutschland gefahren und mit der Kamera irgendwie so Zeug aufgenommen. Und dann war ich im Aufzug mit dem Chef von dieser Agentur und dann sind wir hochgefahren und dann sagt er zu mir, ey, David, du machst da echt einen guten Job. Das ist richtig gut, was du da machst. Und dann dachte ich, okay, krass, was macht das gerade mit mir? Es war ja einfach nur irgendwie ein Lob, eine kleine Anerkennung, ne, die man ja eigentlich, sollte man erwarten, dass man das öfter bekommt. Aber ich hatte das irgendwie vorher nicht in meinem beruflichen Alltag oder nur in einer anderen Version. Und daran habe ich gemerkt, wie wichtig Führung ist, wie wichtig gute Führung ist. Und versuche natürlich selber auch irgendwie eine gute Führungskraft zu sein, aber merke gleichzeitig auch, wie schwer das eigentlich ist.
Ja. Cool, danke schön. Konstantin, hast du zum Beispiel irgendein Vorbild gehabt, irgendeine prägende Chef, der dir über den Weg gelaufen ist?
Vorbild ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Ich habe mir in der Promotion zum Beispiel immer, also natürlich mein Doktorvater, klar, aber auch schon vorher im Studium Professoren zum Vorbild genommen. Das war aber auch nicht immer nur positiv. Also das waren für mich immer so Fixsterne und ich habe immer abgeglichen, will ich so sein? Will ich so arbeiten? Wenn man in die Richtung geht. Das geht ja auch weniger um Führung, klar. Auch Lob ist ein Thema, unterstützt werden, gefordert werden ist ein Thema. Aber wenn ich über das Vorbild nachdenke, dann habe ich mir auch oft gedacht, okay, so ein Professor werde ich selber nicht oder will ich nicht werden. Also ich kann nicht, ich traue mir selber nicht zu, dass ich so 110%ig diesen Job lebe und es mehr ist als ein Job, sondern wirklich mal Identität. Und nur diese Professoren, habe ich dann selber festgestellt, und auch Professorinnen, waren die, die ich wirklich anerkannt habe und gewertschätzt habe. Die mehr gemacht haben, als nur Professor zu sein, sondern die wirklich 24/7 diese Rolle gelebt haben. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, in die Richtung gehe ich nicht weiter. Ein anderes Vorbild, und da geht es vielleicht schon wieder mehr in Richtung Führung, hatte ich, aber außerhalb der Arbeit tatsächlich, und zwar in der Jugendarbeit oder im Engagement als Ministrant in meinem kleinen Dorf, aus dem ich komme, weil unser Pfarrer ein Riesenvorbild für mich war und eigentlich ist, in der Art und Weise, wie er uns Kinder und Jugendliche mitgenommen hat und begeistert hat. Und das hatte auch viel mit Vorbild zu tun, denn der war jemand, der immer vorne dran war. Wenn es rund ging oder was zu machen war, dann war immer der Erste, der angepackt hat und gesagt hat, mach mit, und nicht irgendwie Aufgaben verteilt hat. Und das hat mich fasziniert, weil ich, oder es hat mich später fasziniert, weil ich erst gar nicht drüber nachgedachte. Für mich war das, ich bin mit dem Mann aufgewachsen, und es war einfach natürliches Vorbild für mich, ohne dass ich jemals reflektiert hätte, was der macht oder wie er es macht. Aber später, als ich mich mit solchen Fragen wie Führung oder Zusammenarbeit beschäftigt habe, ist dann der Groschen gefallen. Okay, krass, der hat eigentlich geführt und hat gut geführt, indem er vorgemacht hat und indem er uns vertraut hat. Weil das vielleicht noch als kurze Anekdote. Pfingstfreizeiten, wir waren einmal im Jahr mit den Jugendlichen des Orts unterwegs, wirklich weit weg in der Bretagne, in Kroatien oder sonst wo. Und es waren eigentlich, im Rückblick waren es viel zu wenig Betreuende. und da haben wirklich die Älteren die Jüngeren geführt, also oder betreut. Und dann sind wir schon mal in eine kroatische Stadt zum Bummeln geschickt worden. Und dann hat halt ein 15-Jähriger hat zwei Jüngere an die Hand bekommen. Mhm. Und ohne, dass er das hätte so sagen müssen, unser Pfarrer, hat er uns das Gefühl vermittelt, jetzt sind wir wichtig und unsere Aufgabe ist wichtig und der Job ist wichtig. Und dann waren wir plötzlich kleine Führungskräfte, die auf die anderen Kinder aufgepasst haben und dann in der Situation plötzlich gar nicht mehr so albern waren, sondern sehr ernst mit dem, was wir gemacht haben, und zwar auf zwei andere Schutzbefohlene, wenn man so will, aufzupassen. Mhm. Und das hat er geschafft, indem er einfach gesagt hat, du machst es, ich weiß, dass du es kannst, ohne große Ansagen zu machen. Und das hat mich, das inspiriert mich eigentlich bis heute noch. Und ist irgendwie was, was mich jetzt wieder begleitet, wenn wir hier bei Hello Agile Tag ein, Tag aus über New Work reden oder Agilität oder überhaupt ganz allgemein darüber, wie Menschen zusammenarbeiten.
Das heißt, ein Schlüsselargument für gute Führung ist Vertrauen geben?
Ja, auf alle Fälle. Ja, Vertrauensvorschuss vielleicht auch. Ja. Auch irgendwie Fehlerkultur, ne? Weil wenn dann was dumm läuft, dann ist es auch mal okay. Und vor allem Vorbild, es vorzumachen. Ja. Auf jeden Fall. Hm. Aber was habt ihr so, wenn ihr so zurückguckt, vielleicht Punkte, an die ihr bis jetzt noch nicht so gedacht habt, wo ihr zum ersten Mal so einen Berührungspunkt hattet mit so Themen, New Work oder was man so interpretieren könnte? Kim, hast du da irgendwas?
Tatsächlich war das bei mir dann nach dem Studium bin ich ja mehr oder weniger ich blieb in der Möbelbranche, bin aber in eine andere Firma gegangen. Und da haben wir uns holokratisch aufgestellt. Das hatten wir tatsächlich nicht von Anfang an, sondern das war, wo ich so ein halbes Jahr, glaube ich, da war, hat mein damaliger Chef und dann nicht mehr Vorgesetzter, aber immer noch Geschäftsführer entschieden, dass wir quasi die ganze Firma holokratisch aufstellen wollen. Das heißt, wir haben uns in Kreisen organisiert, also es gab überhaupt keine Hierarchie mehr. Und das habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht unter einen Stempel New Work gepackt. Also mir war das damals kein Begriff. Wir haben das einfach gemacht und das war für mich ein spannendes Experiment erstmal und wurde tatsächlich auch nicht von allen direkt super doll gefeiert. Also das war zum Beispiel die Person, die dann später mein direkter Vorgesetzter wurde, ne, sofern es denn da überhaupt Vorgesetzte gibt, gibt es ja in dem System eigentlich gar nicht. Aber der war tatsächlich, ich kann es am Anfang überhaupt nicht begeistert davon, weil das natürlich auch bedeutet, dass man ganz viel Entscheidungsmacht sozusagen abgibt. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, das hat super gut funktioniert und ich habe da gelernt, wie gut Menschen zusammenarbeiten können und wie gut jeder Einzelne arbeiten kann, wenn er genau weiß, was in seinen Verantwortungsbereich quasi zählt und was eben auch nicht. Und das hat es gar nicht gebraucht, dass man jemanden neben sich sitzen hat, der dir sagt, du musst das jetzt so machen oder du musst das so machen, sondern genau das Thema, was du gerade auch erzählt hast, Konstantin, die den Vertrauensvorschuss zu bekommen und das Selbstvertrauen der Leute zu stärken, indem du ihnen sagst, naja, das ist dein Verantwortungsbereich und du darfst in dem handeln, wie du möchtest, wie du die Aufgabe löst, das ist total dir überlassen. Ich möchte nur am Ende, dass sie gelöst ist, logischerweise. Und dass das dann tatsächlich auch gar nicht so sehr überprüft wurde, hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass, nachdem ich nach meiner Ausbildung gedacht habe, wie soll ich das 40 Jahre lang so machen, dass ich in meinem Job das hat sich für mich nie nach Arbeit angefühlt. Das war immer, ich bin jeden Tag dahin gefahren, anderthalb Stunden nach Frankfurt und das war viel Lebenszeit, die da auch im Zug draufgegangen ist. Aber ich bin immer hingefahren und habe gedacht, cool, neuer Tag, neue Aufgaben, neue Kunden. Und ich habe nie mich so gefühlt, als müsste ich jetzt zur Arbeit gehen. Und das war sehr cool. Das war eine komplett gegensätzliche Erfahrung zu dem, was ich vorher gesehen hatte. Und hatte eben auch mit dieser sehr großen Entscheidungsfreiheit, die man da hatte, zu tun auf jeden Fall. Weil man eben nicht so kontrolliert und überprüft wurde.
Dazu habe ich mal kurz eine Frage oder eine steile These, die ich lange irgendwie nicht vertreten habe, sondern irgendwie challengen wollte. Und zwar, die These ist, jeder arbeitende Mensch hat Bock auf Verantwortung. Grundsätzlich. Mhm. Und ich frage mich, ob das wirklich so ist. Weil, also, ich glaube grundsätzlich, dass die meisten Bock auf Verantwortung haben und viele, die gerade keine Verantwortung haben, da Lust drauf haben. Aber ich frage mich, ob es wirklich alle sind. Ne? Und das würde ich mal irgendwie in den Raum stellen. Weil durch agiles Arbeiten und unsere Arbeit, die wir tun, steigern wir ja oder erhöhen wir Selbstverantwortung und dadurch den Spaß und den Sinn bei der Arbeit.
Ich glaube, kein Mensch möchte kontrolliert werden oder überkontrolliert werden. Und wenn ich nicht kontrolliert werden muss, dann wird mir Vertrauen entgegengebracht. Also man könnte es so drehen ins Negative. Also man sagt, ich möchte nicht kontrolliert werden. Ja, okay, dann möchtest du, dass man dir vertraut? Zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jeder seinen Bereich kennen will, in dem er oder sie selbstbestimmt arbeiten kann, ohne dass jemand reinpfuscht. Und dafür braucht es einfach einen gewissen Vertrauensgrad. Wenn es dann, du hast es angesprochen, in irgendeinem Workshop oder so dazu kommt, dass man sagt, okay, wir müssen hier was an den Reglern schieben. Ihr müsst selbstständig arbeiten im Bereich X oder Y. Dann hat, glaube ich, niemand was gegen diesen Vertrauensvorschuss, der mit einhergeht. Aber das Problem ist immer die Mehrarbeit, die das verursacht. Also die größere Verantwortung, die man dann übernehmen muss.
Genau, also und deine Frage war ja, deine steile These ist ja, ob jeder Verantwortung übernehmen will. Also dass jeder Verantwortung übernehmen will. Ich glaube, nur zu dem Grad, in dem man sich auch der Arbeit gewachsen fühlt, die damit einherkommt. Also ich glaube, dass jeder es mag zu merken, dass der Job, den er macht, nicht unnötig ist und irgendeine gewisse Art von Verantwortung in sich trägt. Aber ich glaube nicht, dass jeder die gleiche Masse an Verantwortung übernehmen möchte. Ich glaube, nicht jeder möchte Führungskraft nehmen. Nicht jeder möchte irgendwie CEO sein und mit einem halben Fuß im Gefängnis stehen, wie man so gerne sagt. Ne? Das sind, also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Stufen von Verantwortung. Und im Kleinen ist aber, glaube ich, schon so, dass jeder irgendwo davon motiviert ist, für das Kleine, da sein Königreich zu haben. Da wirklich Verantwortung zu haben und auch vollstes Vertrauen in, egal was man macht.
Ja, würde ich tatsächlich würde ich genauso unterschreiben. Ja.
Hanna, was glaubst du, wann war bei dir so ein Moment, wenn du zurückguckst, ohne dass du vielleicht gemerkt hast, dass es so war, wo du so einen Kontakt hattest mit dem, was wir jetzt vielleicht bei Hello Agile New Work nennen?
Also gerade so zum Thema agiles Arbeiten habe ich ehrlich gesagt erst nach 2 Jahren bei Hello Agile so richtig realisiert, dass ich damit ziemlich krass aufgewachsen bin, weil ich seit ich 3 bin bei der Fasnacht bei uns auf der Bühne stehe. Und das ist schon immer ein nicht mal eingetragener Verein. Wir sind einfach nur eine lose Gruppe an Menschen, so 90 Menschen, die es schaffen, jedes Jahr eine Show auf die Bühne zu stellen. Mit Technik, mit allem. Ne?
Ohne Lohn wahrscheinlich.
Ohne Lohn, das stimmt. das Geile ist, keiner dort weiß alles, was man machen muss. Es ist wirklich, jeder ist komplett selbst dafür verantwortlich, dass, wenn er irgendwann aufhören möchte, er sein Wissen, seinen Bereich irgendwie übergeben muss. Einlernen passiert total selbstverständlich. Natürlich auch, weil irgendwie Familien dann ihre Kinder mitbringen und dann packen die halt auch mal mit an und so weiter. Aber da sind wirklich Tanzgruppen, die sich komplett selbst trainieren, die, wo niemand irgendwas sagen muss. Die einzige Regel ist, dass ein Lied ungefähr 2,5 Minuten lang sein soll und eine Rede irgendwie so 15 Minuten. Ne? Also so ganz grobe Rahmenbedingungen gibt's. Und es gibt ein paar Termine, die jedes Jahr feststehen, wann man halt zusammenkommen muss und die Bühne gemeinsam aufbauen muss. Aber auch da, es gibt eine Person, naja, inzwischen ein paar mehr, weil wir da Wert drauf legen als neues Präsi-Team. Aber an sich gibt es eine Person, die so richtig, richtig weiß, wie die Bühne funktioniert. Und die delegiert dann an dem Tag, ne, und hat das Sagen. Jemand anders weiß, wie die ganzen Bühnenteile, die hinten, so die ganze, ne, genau, wie das Pult und so weiter aufgebaut werden. Jemand anders weiß, wie die Deko aufgehängt werden muss. Jemand ganz anderes konstruiert die Deko und schnippelt die dann mit allen. Und das ist, finde ich, einfach super, super geil. Und das ist was man nicht glaubt von außen, gerade, finde ich, als Führungskraft, dass man nicht alles wissen muss und dass es trotzdem funktioniert, solange halt alle ein gleiches Zielbild haben. Und das ist natürlich dort super einfach, weil du einfach nur einmal zu so einer Sitzung kommen musst und dann hast du verstanden, wo es hingeht, ne? Was für eine Art von Witzen hier fliegt und welche nicht. Aber das ist die geilste Einarbeitung, die man irgendwie haben kann, und das ist der selbstbestimmteste Haufen, den ich kenne. Das ist für mich New Work, auch wenn es gar nichts mit Arbeit zu tun hat.
Aber, also ich frage mich, funktioniert dann ein System, wenn man als Führungskraft A, die Vision gut kommunizieren kann und vorlebt, und B, Vertrauen schenkt. Funktioniert das auch, wenn ich Leute habe, keine Ahnung, ein Team aus 20 Leuten, die gerade aus dem Studium herrollen?
Ich glaube schon, gerade weil am Anfang die Fallhöhe halt null ist. Wenn es nicht klappt, dann weiß noch keiner, dass du es machst. So, und also deswegen kannst du am Anfang so fantastisch gut lernen. Ich meine, also, ne, wenn ich jetzt das Fasnachtsbeispiel nehme, die ersten Sitzungen, da waren 40 Leute da bei einer einzigen Sitzung, und das war nicht alles witzig, was ich auf Videos von vor 45 Jahren gesehen habe. Ja. Aber also deswegen, die Fallhöhe ist so schön niedrig, dass du am Anfang so gut scheitern kannst und dann gemeinsam lernen kannst und dann halt ein Team hast, was versteht, wie es funktioniert. Und deswegen glaube ich, ja.
Aber also ja, für die Fasnachtssitzung, aber
auch für also jede Vision, die man hat.
Ja, ja, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen baue und das hat halt begrenztes Budget und als Führungskraft gelingt es mir, die Vision sehr klar zu kommunizieren und sehr viel Vertrauen den Leuten zu schenken, die aber fachlich vielleicht noch gar nicht so wahnsinnig weit sind. Die haben ihre Bachelorarbeit über das Thema des Unternehmens geschrieben.
Ja, ich glaube ja. Weil du einfach, solange du den Raum gibst und die Möglichkeit gibst, dass die Leute sich weiterbilden können im Sinne von lernen können, nicht nur, was sie theoretisch irgendwie im Studium gelernt haben, sondern du ihnen die Möglichkeit gibst, Praxiserfahrungen zu sammeln und gemeinsam auch darüber sprichst, was haben wir denn daraus gelernt, was würden wir in Zukunft weiterhin so machen. Ja, ja, und also gerade auch, weil du das mit dem Budget sagst, ne, auch dieser Verein muss sich ja finanzieren können. Klar muss der keine Gehälter zahlen, das macht es sehr, sehr, sehr viel einfacher. Man hat einfach eine viel einfachere Rechnung. Trotzdem ist es eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Sache. Und ich würde immer sagen, ja, es funktioniert. Was habt ihr denn dafür?
Vielleicht ist es auch nicht nur das Geld, in dem Beispiel von der Fasnacht oder wie man bei uns sagen würde, im Fasching, sondern auch der Erfolg des Programms. Also der Saal muss schon voll werden. Das muss schon, sonst macht es auch keinen Spaß. Ja. Und das ist schon auch ein Druck. Ich kenne das aus meinem eigenen Engagement im Fasching, von wo ich wirklich vieles von dem, was du sagst, unterstreichen kann. Ehrenamt ist auch deshalb interessant, weil dieses, deswegen habe ich es vorhin reingesagt, da gibt es keinen Lohn, weil dieses positive Druckmittel nicht da ist. Also die Leute gehen halt, wenn sie keinen Bock mehr haben. Da lässt sich nicht durchregieren in den meisten Fällen, weil alles nur aufgebaut ist auf Pflichtbewusstsein und der Lust, da mitzumachen.
Und gleichzeitig, wir haben ja bei agilem Arbeiten immer so dieses Motto, Erfolge und Misserfolge feiern. Und das ist was du da ganz, ganz krass lernst. Ne? Also egal, ob das Programm jetzt ganz großartig war oder nicht, alle sind einfach total begeistert, dass sie überhaupt was so Großes auf die Beine gestellt haben. Und ich glaube, das kann man 1:1 in den Arbeitsalltag übertragen. Man muss nur jederzeit immer wieder erkennen können, was stellen wir eigentlich gerade alles auf die Beine, und das feiern. Und das hält Leute. Dann ist es eigentlich völlig, also nicht ganz egal, was man verdient vielleicht, aber dann ist es wirklich zweitrangig und gibt einem viel, viel mehr Sinn im Leben. Und das ist für mich New Work. dass du merkst, was du gemeinsam baust.
Das schwebt gerade noch im Raum, was Hannah sagt.
Ich denke gerade irgendwie laut und habe gedacht, naja, weil ja die ursprüngliche Frage jetzt von David war, reicht's, wenn man einfach ein Team hat und denen gut eine Vision übermittelt. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie gute Führung oder gute Zusammenarbeit sich schon auch dadurch auszeichnet, dass man lernt oder lernen muss als Führungskraft, die Leitplanken, die es sozusagen gibt oder die man in seinem Kopf hat, auch zu kommunizieren. Mhm. Ne? Weil wenn du sie jetzt schon hast, weil das ist ja gerade die Frage gewesen, ist, reicht das denn? Ich glaube, man kann sie zusammen bauen, wenn man sie nicht selber hat. Aber wenn man sie hat, ist es, glaube ich, essentiell dafür, dass das am Ende auch klappt, dass man sie kommuniziert und lernt, zu sagen, hier an der Stelle hört die Freiheit sozusagen auf. Ne? Das ist der ganz klare Rahmen, den ich setze. In dem Rahmen, wie gesagt, dürft ihr euch frei bewegen. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist quasi, ja, funktioniert irgendwie so nicht. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Und ich glaube, es ist super schwer zu lernen, ehrlich gesagt. Ja. Weil man das ist ja selbst im Privatleben manchmal schwierig, seine Bedürfnisse oder seine das, was man genau will, eben zu kommunizieren. Und ich glaube, es ist im Beruflichen genauso schwer oder noch schwerer.
Teilweise. Ja, und das meinte ich, sorry, dass ich so auf Fassung rumreise, aber da hast du wirklich diese Sitzung, die du dir angucken kannst und darüber hast du jedem sofort gezeigt, was du erreichen möchtest. Das zu kreieren und die Parallele zu finden in der Arbeitswelt ist, glaube ich, sauschwer, wenn die Vision halt jetzt noch nicht zum Leben gekommen ist, wenn sie noch nur in deinem Kopf ist. Also würde ich 100% unterstreichen. David, guck mich so an. Ich habe auch noch eine Frage.
Was? Du hast auch noch eine Frage?
Wir sind vorbereitet, gibt's ja nicht. ich möchte von euch noch wissen, eine Check-out-Frage. Was würdet ihr denn heute eurem damaligen Ich über gute Zusammenarbeit sagen? Wer möchte? Ihr guckt euch an. Konstantin, du darfst anfangen.
Ich pick mir was Spezielles raus, und zwar Kreativität. Um richtig kreativ zu sein mit einem Team, braucht man einfach Zeit, wo man nichts macht. Also man muss Zeit miteinander verbringen, die nicht irgendeiner Sache gewidmet ist. Wie meine ich das? Ich habe das mit meiner Band gelernt. Mhm. Wir entstanden, indem wir einfach abhingen, ne? Auf dem Dorf zu viert, viel Zeit hatten und viel blöde Ideen. Und viel eigenen Humor entwickelt, bis keiner mehr außenrum verstanden hat, warum wir uns kringelig lachen. Und in dem Umfeld, da entstanden Ideen, die uns dann als Band haben fliegen lassen, in unserem kleinen Rahmen zumindest. Und ich habe dann aber auch gelernt, umso mehr Auftritte wir hatten und umso mehr Verpflichtungen außenrum nach ein paar Jahren und umso mehr wir unsere Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, nur noch mit den Auftritten selber verbracht haben. Oder vielleicht mal mit einer Probe. Aber überhaupt nicht mehr mit, wir hängen einfach nur rum, umso weniger kreativ sind wir geworden. Umso weniger Neues ist entstanden und umso mehr haben wir einfach immer nur die gleichen Lieder gespielt, die vielleicht immer noch gut ankamen, aber wir haben uns nicht mal weiterentwickelt. Das habe ich richtig gemerkt. Und dann haben wir auch uns zusammengesetzt und gesagt, warum ist das so? Warum klappt das nicht mehr? Oder vielleicht, warum haben wir auch nicht mehr so viel Spaß miteinander? Bis wir festgestellt haben, wir verbringen keine Zeit mehr dumm miteinander. Wir hängen nicht mehr rum, tagelang manchmal sogar, und machen einfach nichts Entscheidendes. Und da habe ich gelernt, okay, man braucht irgendwie so einen freien, so einen Open Space, eine gewisse Freizeit, wenn man so will, als Team oder als Gruppe, um wirklich kreativ zu werden.
Geil. Kim?
Das heißt, ihr hängt jetzt nur noch zusammen ab hier im Büro, wenn ich das nächste Mal, wenn es still ist drüben.
Ja, das ist natürlich, die nächste Frage, da könnten wir auch drüber reden, wie überträgt man das dann auf die Arbeitswelt? Mhm. Ne? Und da kann es aber dann sein, dass ich mit der Unit einen lustigen Abend bei meiner Kollegin Larissa hier in Wiesbaden mache, wo wir halt nur kochen und Lutz seine Gitarre auspackt und wir lustige Lieder über David komponieren. In dem Umfeld wächst dann eine gewisse Kreativität, die dann vielleicht auch, und da bin ich der festen Überzeugung, dass es wirklich so ist, auch im Job was bringt. Mhm. Denn dann spätestens, wenn wir mal gemeinsam bei einem Kunden sind, dann zwinkert man sich zu und wirft sich einen Insider-Joke zu, den man beim letzten Teamabend oder beim letzten Teamtag gemacht hat.
Sehr gut, ja. Und hat fantastische Beiträge für die Weihnachtsfeier.
Ja. Das ist genau das, was ich sage, dass man eben auch neben den Arbeitsthemen Zeit verbringen muss, die nichts mit Arbeit zu tun hat. um diese Kreativität dann auch für die Arbeit zu bekommen.
Ja. Kim, was würdest du denn dann deinem damaligen Ich, so Berufseinsteiger, du sagen über gute Zusammenarbeit?
Ich glaube, ich würde tatsächlich auf das Thema Kommunikation gehen, weil das, wie gesagt, damals in meinem Team nicht so super gut funktioniert hat und ich mich da weder getraut habe, Sachen zu sagen, noch wurden mir Sachen gesagt, die vielleicht nicht so super positiv oder auch negativ waren. Das heißt, ich würde meinem damaligen Ich, glaube ich, sagen, ey, du musst lernen, Sachen zu kommunizieren. Also du musst sowohl dich trauen, auch mal Nein zu sagen und auch mal zu erzählen, wenn irgendwas nicht passt. Und du musst aber auch Feedback vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal proaktiv einfordern, wenn du es nicht sowieso bekommst. Ne? Also ich glaube, es ist super schwierig, sich weiterzuentwickeln, wenn man kein Feedback bekommt, irgendwie, ne? Sowohl positiv als auch negativ. Und ich glaube, es hätte mir sehr, sehr viel gebracht, wenn ich schon damals gelernt hätte, auch mit negativem Feedback zum Beispiel umzugehen. Weil ich denke, dass ist ja nie eine Kritik an dir selber, sondern ne, immer an der Arbeit und so. Und das zu differenzieren hat mich relativ viel Zeit gekostet in den letzten Jahren und sehr viel Lernen. Und deswegen würde ich tatsächlich im Allgemeinen sagen, du musst lernen zu kommunizieren, sowohl gut als auch schlecht. Und du musst auch lernen, wie gesagt, damit umzugehen. Und ich glaube, dass es essentiell für die Zusammenarbeit in der Gruppe ist, sich alles sagen zu können. Man muss mit sich nicht alles sagen, da bin ich immer noch fest von überzeugt, dass man auch nicht alles immer direkt anmerken muss, sondern manchmal kann man Sachen auch kurz runterschlucken und mal eine Nacht drüber schlafen und sich dann überlegen, ist es jetzt immer noch wichtig? Aber trotzdem glaube ich, dass man sich nur so weiterentwickeln kann, wenn man drüber spricht, so wie in allen anderen Beziehungen, die man so führt, auch im Privatleben.
Hm. David, wie ist es denn bei dir?
Ja, also meine beiden Themen wurden eigentlich schon genannt. Ne? Kommunikation ist wichtig und Zeit zusammen ist wichtig. Um vielleicht nochmal ein anderes Thema reinzubringen, ist, was aber auch mit Kommunikation zu tun hat, dass man mit gewissen oder dass man methodisch an Dinge rangehen sollte. Nicht einfach irgendwie starten und losmachen und losreden, obwohl ich davon auch ein großer Fan bin, aber irgendwie sowas wie gerade gewaltfreie Kommunikation. Also, dass man, wenn man Spannung in einem Meeting oder in einem Zusammenarbeitssituation hat, dass man dann einfach von der Bedürfnisebene ausgeht und Dinge einfach die Emotionalität nimmt, um dann irgendwie die Dinge zu klären, die zu klären sind und dann wieder sich voll irgendwie reinsetzen kann. Also mir hat das Thema irgendwie gewaltfreie Kommunikation, aber auch Coaching-Praktiken irgendwie sehr weitergeholfen in dem, wie ich irgendwie erfolgreiche Zusammenarbeit im Team sehe.
Na cool.
Und bei dir?
Und bei mir? Ich würde, glaube ich, meinem damaligen Ich über Zusammenarbeit sagen, dass in meinen Augen eine der wichtigsten Sachen ist, die Stärken der anderen zu kennen und auch ins Bewusstsein zu rücken. Ich sehe schon absolut Stärken von Menschen, das jetzt nicht, aber ich finde, das Wichtigste in Zusammenarbeit ist wirklich, dass man weiß, mit was für geilen Karten man gerade spielt. Ja? Also dass man das ständig im Bewusstsein hat und wenn man eher ein Mensch ist, der das nicht unbedingt hören muss, sondern eher erleben muss, mehr dafür zu sorgen, dass das Team gemeinsam an Projekten arbeitet und sich einfach in Action erlebt zum Beispiel. Weil das, finde ich, macht gute Zusammenarbeit am allerbesten, wenn du einfach wirklich, wirklich parat hast, jederzeit, was sind die Stärken von den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Das macht es zumindest mir am spaßigsten.
Stichwort Zusammenarbeit, Leute. Wir müssen ja langsam hier mal zum Punkt kommen. Und du hast ja auch schon gesagt, das ist jetzt eigentlich eine Checkout-Frage. Im Teaser dieser Folge habe ich es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Wir haben eine Änderung vor, was diesen Podcast angeht. Alles wird anders, aber alles bleibt auch ein Stück weit gleich. Wir werden diesen Podcast ein bisschen umbauen. Und zwar bin ja bisher die letzten paar Jahre ich der Host, am Anfang noch mit Daniel Reda zusammen. Damals hieß es noch Unboxing Agile. Die Zeiten haben sich geändert und sie ändern sich wieder, denn dieser Podcast wird reicher, um Co-Hosts und drei dieser Co-Hosts sitzen jetzt hier. Das heißt, dass wir von dem Format her gar nicht so viel schrauben, aber dass wir einfach ein paar mehr Dimensionen mit reinbringen, ein paar mehr Themen, ein paar mehr Erfahrungsschätze mit reinbringen, indem ihr, wie ihr hier jetzt sitzt, plus noch zwei andere KollegInnen, auch mal ans Mikrofon kommt und die Leute interviewt. Wie finden wir das?
Klasse.
Super geil.
Hey, ja, so eine gute Idee.
Was? Ist das etwa ein Applaus? Danke.
Und ja, bei jedem Bewerber oder Bewerberin werden wir Stimmtests machen, ob ihr uns unterscheiden könnt. Das war nämlich bei mir damals richtig lustig, weil ich mir natürlich Unboxing Agile angehört hatte und ich nicht David und Daniel unterscheiden konnte. Ja. Und deswegen gar nicht wusste, was mein zukünftiger Chef eigentlich alles gesagt hat.
Das haben viele gesagt, ja.
Das wird bei uns natürlich besser.
Also schickt uns gerne mal Kommentare und Feedback. Kann man diese Stimmen auseinandersetzen, auseinanderhalten?
Oder klinge ich wie Hanna?
Oder klingt der Konstantin vielleicht wie Hanna? Ansonsten schreibt uns gerne auf jeglichen Kanälen, wie ihr das findet, was ihr euch für die Zukunft, für Themen, für Gäste vielleicht wünscht. Wir sind da mega hyped auf das, was kommt. Überlegen auch die Regelmäßigkeit dieses Podcasts ein bisschen zu erhöhen. Aber da haben wir uns noch nicht entschieden.
Ja,
no, wir lassen uns da nicht unter Druck setzen, nur weil es jetzt hier im Podcast ist.
Ja, und dann würde ich sagen, wir schauen mal, was die nächste Folge so bringt. Haben wir denn schon einen Gast oder eine Gästin? Oder wissen wir schon, wer von uns und euch?
Ich glaube, ich mache den nächsten. Nee, das stimmt nicht. Ihr habt heute, ehrlich gesagt, den nächsten aufgenommen.
Nee,
der kam letzte Woche. Ups.
Vorletzte Woche.
Ich habe tatsächlich am Freitag ein Gespräch mit einem sehr vielversprechenden, über den ich gerade noch nicht mehr sage, weil ich so gut vorbereitet bin, natürlich.
Es ist so unfassbar spannend.
Und dann kommt, glaube ich, bald was vom Barcamp direkt.
Ja. Richtig.
Vom Lego Serious Play Barcamp im Mai. In Berlin werden wir wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge senden.
13. Mai, Berlin. Ihr habt es gehört.
Warte mal, vielleicht kommt dieser Podcast zum 13. Mai raus? Nee, in 3 Tagen, Leute. In 3 Tagen ist Barcamp. What the fuck, wenn ihr jetzt nochmal schnell irgendwie dazukommen wollt, dann meldet euch bei einem von uns. Ansonsten hören wir uns dann live vom Barcamp.
Mach guten Preis.
Konstantin macht guten Preis. Also, lieben, schönen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, da mit Hanna und einem oder einer ganz, ganz tollen Persönlichkeit. Und wir freuen uns auf alles, was kommt. Schreibt uns, wie ihr das findet. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.